True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute freue ich mich, dass erneut Britta Marholz bei uns ist. Britta, du bist eine der erfahrensten Kriminaljournalistinnen der Landeshauptstadt. Herzlich willkommen.
Hallo Rolf.
Und ich begrüße die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover und erste Staatsanwältin Katrin Zöfker ganz herzlich.
Schönen guten Tag.
Gemeinsam wollen wir drei heute über einen Fall sprechen, der seinen tödlichen Höhepunkt in Hannover hatte, der aber Justiz und Polizei in beinahe ganz Deutschland lange Zeit in Atem gehalten hat. Hören wir uns den Fall, um den es geht, einmal an.
Mord im Supermarkt. Der Fall Marek K.
Es ist 19.44 Uhr. Nur noch wenige Kunden halten sich an diesem Donnerstagabend, dem 4. Dezember 2014, in einem Discounter an der Weizenfeldstraße in Hannover-Stöcken auf.
Plötzlich betritt ein untersetzter, etwa 1,60 Meter kleiner Mann den Laden. Er schlendert durch die Gänge, bleibt an einem Zeitschriftenregal stehen und greift schließlich zu einer Flasche Cola.
Dann geht er zur Kasse, tut so, als wolle er die Ware bezahlen.
Doch der Mann ist kein normaler Kunde. Als er an der Reihe ist, zückt er plötzlich eine Waffe, bedroht die Kassiererin, verlangt Geld.
In diesem Moment kommt ein junger Mann in den Discounter. Der 21-jährige Joey K. Der Koch-Azubi begreift blitzschnell, was los ist. Beherzt greift Joey ein, will den Räuber überwältigen.
Das wird ihm zum Verhängnis. Der Täter schießt kaltblütig auf den jungen Mann. Joey K. fällt zu Boden. Wenig später stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Als ein weiterer Kunde im Laden erscheint, schießt der Killer auch auf ihn. Er trifft den 29-Jährigen am Bein.
Dann flüchtet der Räuber ohne Beute, entkommt unerkannt im Dunkeln.
Die Ermittlungsgruppe Discounter der Polizei Hannover stellt schnell fest, dass der Mann, der das Leben von Joey K. so eiskalt beendet hat, ein Serientäter ist.
Bei mehr als 50 Überfällen in ganz Deutschland kommt er als Täter in Frage.
Wer ist der Mann, der kaltblütig ein Leben beendet hat? Und wo versteckt er sich?
Britta, ein Räuber, der zum Mörder wird. Ein Serientäter, dem das Leben eines anderen Menschen scheinbar wenig bedeutet. Was kannst du uns über die Raubserie erzählen und was über den Mann, der Joey K. ermordet hat?
Also über diese Raubserie kann ich eine ganze Menge erzählen, weil sie war ja eine unglaublich lange Raubserie. Die ersten Taten gab es so im September 2013 und die Festnahme von Marek K. erfolgte dann im Juni 2015. Und in dieser Zeit, wir haben es in der Fallbeschreibung gehört, war er halt in ganz Deutschland unterwegs. Und es gab neben Taten in Niedersachsen auch jede Menge Überfälle in benachbarten Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, in Hessen, aber auch in Brandenburg und in Bayern.
Wir hatten gehört, das ist ein Serientäter, das hat die Polizei festgestellt.
Nun ist es ja übrigens auch schon ziemlich schnell, Presse.
Ja, als Presse auch schon ziemlich schnell. Das heißt, manchmal ist die Presse mindestens genauso klug wie die ermittelnden Behörden.
Naja, der Verdacht sich ja aufgedrängt, ne? Weil wir haben dann gesehen, wie die Täterbeschreibung ist. Und da haben wir halt immer einen Mann beschrieben bekommen, der nicht maskiert gewesen ist, zwischen 40, 50 Jahre alt, untersetzte Statur und relativ klein und er sprach einen osteuropäischen Dialekt und darüber hinaus war es ja immer der gleiche Modus operandi, sag ich mal. Er war immer der letzte Kunde.
Oder einer der letzten Kunden.
Oder einer der letzten Kunden in den Discountern und hat dann eben seine Waren aufs Band gelegt und justamente, wo die Kassiererin dann die Kassenlade öffnete, hat er eben die Waffe gezückt. Und dann gab es so im Verlauf des Jahres 2014 auch die ersten Bilder aus Überwachungskameras und da war dann eben halt klar, das ist immer der gleiche. Ne?
Und ich wollte darauf gerade kommen, es gibt ja dieses Video auch von dem Überfall, bei dem der junge Mann Joey K. ums Leben gekommen ist. Da schlendert ein Mann tatsächlich, wie es beschrieben ist, so zwischen diesen Regalen lang, guckt mal hier, blättert mal dort. Tatort, also total unscheinbar. Mhm. Und geht dann hin und wird, das kann man sagen, zum Mörder. Wir haben gehört, er hat sehr viele Überfälle gemacht. War es ihm ein Menschenleben wert, was er erbeutet hat?
Ich meine, mich erinnern zu können, dass die Gesamtbeute der Überfälle, hat ja auch nicht immer was bekommen. Im Fall des Tötungsdelikts von Joey K. hat er ja nicht mal Geld bekommen. Das Geld ist dann in dem Discounter verblieben. Aber insgesamt belief sich die Beutesumme wohl so auf ungefähr 100.000 Euro.
Bei einer angenommenen Fälle von
55
in 2 Jahren ist das nicht sehr viel Geld für ein Leben.
In der Tat. Ich kann vielleicht auch nochmal auf die Tat in dem Counter in Stücken zu sprechen kommen. Wir haben es gehört in der Fallbeschreibung, dass er ziemlich eiskalt gehandelt hat. Er hat wirklich aus nächster Nähe auf Joey K. geschossen und hat ihn als erstes in der Brust getroffen. Allein dieser Schuss ist schon tödlich gewesen. Danach gab es noch eine weitere Schussabgabe. Dabei hat es sich nach den Spuren zu urteilen eben um einen aufgesetzten Kopfschuss gehandelt.
Also durchaus niemand, der einfach versucht hat, sich jemanden vom Leib zu halten und irgendwie in die Decke schießt, sondern jemand, der am Ende töten wollte.
Was man vielleicht auch nochmal sagen kann, ist, ganz häufig haben die Geschädigten, und damit meine ich unter anderem eben die Kassiererinnen, gedacht, dass er eine Spielzeugpistole dabei hat. War aber eben halt immer eine scharfe Waffe, die dabei gewesen ist. Die hat man dann, komme ich vielleicht an späterer Stelle nochmal drauf zu sprechen, ja auch bei seiner Festnahme gefunden, die Tatwaffe.
Du hattest es gesagt, 50 Fälle in mehreren Bundesländern. Auch Hannover ist ja nicht zum ersten Mal Zielort dieses Täters gewesen.
Genau. Also es hat auch unter anderem noch eine Tat in Ricklingen gegeben. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist auch bei dieser Tat dann geschossen worden. Ne? Er hat bei insgesamt 8 Überfällen hat er Gebrauch von der Schusswaffe gemacht.
Auch wenn klar ist, oder schnell klar geworden ist, das ist wohl immer die gleiche Täter, das gleiche Muster. Wir haben hier mehrere Bundesländer, wir haben einen Zeitrahmen von 2 Jahren. Oft sind wir von der Presse dann und stellen diese Frage, was tut die Polizei, warum fasst man den Täter nicht? Warum hat man ihn 2 Jahre lang nicht gefasst?
Ganz einfach, weil er überhaupt nicht bekannt gewesen ist und er ist explizit nur zur Begehung dieser Straftaten nach Deutschland angereist. Marek K. ist polnischer Staatsbürger und ist vor diesen Taten nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nicht in Deutschland und auch nicht in seiner Heimat. Deswegen, man hatte schlicht und ergreifend gar nichts von ihm. Man hatte keine Fotos, man hatte keine DNA, man hatte keine Fingerabdrücke, weil er eben vorher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war. Und warum hat es so lange gedauert? Er ist ja relativ clever vorgegangen, sag ich mal. Er ist mit seinem Fahrzeug, in dem Fall handelte es sich um einen BMW, ja nie zu den Tatorten gefahren. Er hat das Fahrzeug relativ weit weggeparkt und hat dann den Kofferraum aufgemacht und hat ein Fahrrad rausgeholt und ist dann mit einem Fahrrad zu den Tatorten gefahren, die er zuvor ausgespäht hatte. Also er hat sich natürlich immer angeguckt, wann schließen diese Geschäfte. Und nach den Überfällen ist er dann aufs Fahrrad gestiegen, zurück zum Auto geradelt, Kofferraum auf, Fahrrad rein und weggefahren. Und ganz spannend fand ich auch, weil das ist auch sehr ungewöhnlich, dieser BMW war präpariert, war ausgestattet mit einem Spezialmechanismus. Er konnte auf Knopfdruck die Kennzeichen wechseln, also so in James-Bond-Manier. Auf der einen Seite war ein polnisches Kennzeichen zu sehen, auf der anderen ein deutsches, das geschult war.
Du hast gesagt, Marek K. ist ein polnischer Staatsbürger, der nur für diese Taten nach Deutschland eingereist ist, der hier in Deutschland ein unbeschriebenes Blatt war. Ich stelle mir das relativ schwierig vor für die Polizei, so jemanden zu finden. Wie ist man Marek K. auf die Schliche gekommen?
Die Ermittlungsgruppe Discounter der Polizeidirektion Hannover hat sämtliche Handynummern, die zu der Zeit in Funkmasten rund um die Tatorte eingeloggt waren, überprüft. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich schätze mal 100.000, wenn nicht vielleicht sogar Millionen. Und ist dann letztendlich auf eine einzige Handynummer gestoßen, die immer an den Tatorten eingeloggt war. Und dabei handelte es sich eben um eine polnische Handynummer. Und das war schon so ungefähr im Juni 2015, wo man dann eben halt diese Spur-Handynummer hatte. Und als sich diese Handynummer dann bei Cottbus wieder ins deutsche Mobilfunknetz eingebucht hatte, hat man eben diese Nummer geortet und hat sich dann an die Fersen dieses Handyinhabers geheftet und ist dann letztendlich auf der Autobahn 4 bei Dresden, hat man den Zugriff gemacht, ein Spezialeinsatzkommando aus Bayern hat den Zugriff gemacht auf dem Autobahnparkplatz Dresdner Tor Nord und hat ihn denn dort widerstandslos festnehmen können.
Da möchte ich doch gerne mal unseren Gast Frau Söfka fragen. Ich stelle mir das sehr, sehr aufwendig vor, allein von der Bürokratie. Wir haben hier eine Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Hannover. Hier ist der Mord geschehen. Wir wissen aber, dass auch andere Bundesländer beteiligt sind. Dann wird eine Handynummer isoliert, wo man auch denkt, das dauert doch bestimmt auch seine Zeit, aber in kürzester Zeit kommt dann ein Einsatzkommando und stellt diesen Täter. Wie läuft so eine Aktion ab?
Also das ist natürlich erstmal auch die Planung der Polizei, wie man das macht und die Vorbereitung darauf. Wir brauchten natürlich erstmal diese Auswertung der Funkzelldaten, wo sich dann diese eine Rufnummer herauskristallisiert hat. Und dann ist es auch sehr viel technisches Know-how, was dann eingesetzt wird, um diese Nummer, wenn sie dann wieder in Deutschland sich ins deutsche Netz einwählt, geortet werden kann, dann muss man natürlich diese Nummer auch aufnehmen und ihr folgen. Und das macht man mit einem sogenannten IMSI-Catcher. So heißt das technisch. Ist also ein sehr technisches Gerät. Damit kann man dann diese Handynummer eben weiter verfolgen. Und so kam man dann auf den betreffenden Inhaber, der auf einem Rastplatz bei Dresden in seinem Auto, so erinnere ich es jedenfalls, schlief.
Genau.
Und
so
dann
ja.
Durch das SEK eben widerstandslos festgenommen werden konnte. Und das bedarf auch deshalb gewisser Vorbereitung, weil für den Einsatz solcher technischen Mittel und auch diese ganze Ortung natürlich auch richterliche Beschlüsse erforderlich sind. Und dann kommt die Staatsanwaltschaft ins Spiel, weil die Staatsanwaltschaft dann bei Gericht vorab diese ganzen Beschlüsse erwirken muss, damit die Polizei überhaupt diese Ermittlungen dann durchführen darf.
Weil erstmal vollkommen richtig, diesen Catcher, den wird man nicht in einem großen Online-Kaufhaus beziehen können. Das sind natürlich regulierte Dinge. Mich interessiert die Zeitachse. Also man weiß ja, da bucht sich ein Signal ein bei Cottbus. Von Cottbus nach Dresden ist es jetzt nicht ein sehr langer Weg. Wenn ich ihn mit dem Auto zurück über die Autobahn lege, dann redet man vielleicht von 2 Stunden. Wie schnell geht das dann mit der ganzen Bürokratie? Also war man darauf vorbereitet oder sind das dann Dinge, wo man teilweise wirklich dann festgelegte Befehls- und Abrufketten hat, damit ein Rad in das andere greifen kann?
Na, das sind einmal Dinge, die schon dann vorbereitet werden, weil man natürlich diese Nummer dann irgendwann auch schon hatte und entsprechende Beschlüsse dann schon einholen konnte, um für den Fall, dass sich die Nummer wieder ins deutsche Netz einwählt, gewappnet zu sein und dann quasi gleich mit den Ermittlungen, Ortungen beginnen zu können. Also das wird dann schon vorbereitet. Natürlich ist es dann nie klar, wo wählt sich diese Nummer dann ins Netz ein. Und dann ist es natürlich etwas, was schnell gehen muss, wo sich dann die Polizeidienststellen auch möglicherweise miteinander abstimmen müssen. Wer macht es dann letztendlich? Hier war es dann ein bayerisches SEK. Da mögen dann die Zuständigkeiten bei der Polizei jeweils eine Rolle spielen, wer dann letztendlich übernimmt. Das haben ja dann nicht die hannoverschen Beamten der Ermittlungsgruppe gemacht. Das hätte sicherlich zu lange gedauert, bis nach Dresden zu fahren. Aber dann hat man eben vor Ort auch SEKs in anderen Bundesländern, die dann möglichst schnell aktiviert werden können und auch eingreifen können.
Also man kann sagen, in diesem Fall schneller als die Polizei erlaubt, denn es waren ja wirklich nur wenige Stunden, die vergangen sind, bis man dann Marek habhaft werden konnte.
Das ist richtig. Wir hatten aber natürlich auch so einen gewissen Druck inzwischen, weil die ganze Sache sich ja auch lange hingezogen hat. Es war eine länger Zeit andauernde Raubserie. Bei uns war die schwerste Tat im Dezember 2014 gewesen. Und alle wollten natürlich auch diesen Täter finden und festnehmen, weil er ja auch nach diesem Mord in Hannover weitergemacht hat. Und alle natürlich das Schlimmste befürchteten, er kann möglicherweise wieder zuschlagen. Er hat einen Mord schon begangen. Er hat den relativ kaltblütig, so wie Frau Marholz das geschildert hat, begangen. Und man konnte nicht einschätzen, ob er das Gleiche nicht nochmal tut, wenn er in einer Situation ist, wo es eng für ihn wird.
Ich erinnere mich tatsächlich auch daran, dass wir, wenn wir morgens zum Dienst gekommen sind, erstmal geguckt haben, ist denn irgendwo in Deutschland wieder Raubüberfälle auf Discounter? Und es waren immer nur Discounter, nicht etwa Supermärkte, sondern Discounter, die irgendwie ins Muster passen. Das war irgendwie so schon so Business as usual in der ganzen Zeit. Und ich wollte noch mal was dazu sagen zu den Vorbereitungen und so. Tatsächlich ist es nach meiner Erinnerung so gewesen, dass die Polizei ihn quasi schon erwartet hat. Man hat einfach gewartet, dass sich diese Mobilfunknummer jetzt wieder ins deutsche Mobilfunknetz Mobilfunknetz einloggt und dann ist letztendlich die Maschinerie, die längst vorbereitet war, wie Frau Söfker das gerade geschildert hat, angelaufen.
Das heißt, wir haben einen Täter, der sich zwar sehr gut vorbereitet hat, Wechselkennzeichen, Fahrräder dabei, aber dass man Täter eben auch anhand von Funkzellenauswertung eines Mobiltelefons dingfest machen kann, soweit scheint er, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht gedacht haben, weil sonst wäre es wahrscheinlich tatsächlich schwierig gewesen, diesen Täter habhaft zu werden.
Er ist eben halt kein Schwerverbrecher gewesen. Er ist ja vorher strafrechtlich unbeleckt gewesen und möglicherweise hat er das nicht auf dem Schirm gehabt, er dann eben auch anhand seines geführten Handys da letztendlich in die Falle tappen könnte.
Wir haben gehört, der Täter ist gefasst worden von einem Spezialeinsatzkommando in Sachsen. In solchen Fällen hört man dann in der Presse oft, die Staatsanwaltschaft Hannover oder eine Staatsanwalt zieht das Verfahren an sich. Das haben Sie auch gemacht. Wieso ist der Täter in Hannover dann vor Gericht gestellt worden und was bedeutet das eigentlich, wenn Sie das Verfahren an sich ziehen, Frau Söfker?
Also wir hatten ja sowieso schon zwei Taten in Hannover und haben ja auch schon Ermittlungen hier geführt. Insbesondere eben die schwerste Tat, wo ein Mensch getötet worden ist. Und es war irgendwann klar, es ist eine Serie und der Täter kommt für eine Vielzahl ähnlicher Raubüberfälle in Betracht. Und dann hätte es ja keinen Sinn gemacht, wenn man diese Taten, die in anderen Bundesländern begangen worden sind, alle dort einzeln hätte abarbeiten lassen. Also die Staatsanwaltschaften dort vor Ort Anklage erheben und das Ganze dort zu Gericht bringen lassen. Das ist einfach dann klar, dass das Ganze in einem Verfahren später enden muss und dass diese Tatserie ja auch in einem Verfahren irgendwie zum Tragen kommen muss, dass man diese ganze Serie ja als ein Ganzes irgendwie betrachten muss, weil das macht diese Tat ja oder diese Taten dann ja auch so bedeutsam oder besonders schwerwiegend. Und dann hat die Staatsanwaltschaft Hannover natürlich die Verfahren aus den anderen Bundesländern übernommen, soweit er dort als Tatverdächtiger auch in Betracht kam. Und ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, der Kollege, der das damals bearbeitet hat, hat mir gesagt, er hatte dann am Ende so circa 40 Taten übernommen, wo Marek K. eben als Tatverdächtiger in Betracht kam.
Wobei 24 dann zur Anklage, glaube ich, gekommen sind, ne?
Das ist richtig. Es sind 24 Taten später angeklagt worden. Das waren die Taten, wo wir tatsächlich anhand der Spuren, wie Sie es Frau Marholz auch schon erwähnt haben, also DNA-Spuren, Fingerspuren, Videoaufzeichnung, der Einsatz der Schusswaffe, wo eben Übereinstimmungen bei den Projektilen an den Tatorten festgestellt wurden, dass das alles aus ein und derselben Waffe abgegeben worden sein muss. Da war die Beweislage so dicht, sage ich jetzt mal, dass wir gesagt haben, für diese 24 Taten kann er verurteilt werden. Bei den anderen Taten war die Beweislage nicht ganz so klar. Mhm. Und dann sind diese anderen Taten im Vorfeld, vor Anklageerhebung, im Hinblick auf das, was er für die angeklagten Taten als Strafe zu erwarten hat, eingestellt worden.
Noch ein ganz spannendes Detail, was ich vielleicht noch erzählen kann. Nach der Tötung von Joey K. hat er den Lauf seiner Waffe ausgetauscht, weil er sich wohl davon versprochen hat, dass bei weiteren Taten dann eben kein Zusammenhang zu dem Tötungsdelikt in Hannover hergestellt werden könnte. Hat er sich aber getäuscht. Es ging dann doch, also Experten beim Landeskriminalamt Niedersachsen haben dann durch Versuche dann eben halt festgestellt, dass eben es immer ein und dieselbe Waffe gewesen ist, wo er an 8 Tatorten war es, glaube ich, geschossen hat.
Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mich würde noch mal interessieren, Frau Söfker, wie bereitet man sich in einer Staatsanwaltschaft vor? Sie haben gesagt, Sie hätten 40 Fälle übernommen. Das scheint eine ganze Menge Bürokratie, Aktenstudium, Beweissicherung, Absprachen zu sein. Erklären Sie uns doch mal, wie arbeiten Sie als Staatsanwaltschaft in so einem Verfahren, in so einem Fall?
Also in diesem Fall hat der ermittelnde Kollege sicherlich sehr eng mit der Ermittlungsgruppe zusammengearbeitet, die ganze Zeit über, weil ja auch von der Staatsanwaltschaft einige Beschlüsse zu erwirken waren im Vorfeld und dass schon während der Ermittlungen sozusagen die Ermittlungsschritte oder was man plant, sehr eng besprochen werden. Und dann ist es natürlich, wenn diese ganzen Fälle, die ganzen Akten bei uns zusammenkommen, natürlich erstmal viel Arbeit, diese ganzen Akten zu lesen, zu sichten, aufzubereiten und das Ganze in eine Anklage zu gießen. Das ist ja dann am Ende unsere Hauptaufgabe, alles, was die Polizei zusammenträgt, zu ordnen, zu sichten und so in einer Anklageschrift aufzubereiten, dass wir dem Gericht quasi alles auf dem Tablett präsentieren können, damit es schon mal sozusagen den ersten Eindruck von diesem Fall hat und dann für die anschließende Hauptverhandlung auch gut vorbereitet ist.
Wie lange dauert das in so einem Fall? Es gibt ja auch Fristen, die man im Zweifel auch einhalten muss, zu denen sie verpflichtet sind.
Ja, das beginnt mit der Festnahme des Tatverdächtigen. Ab dann beginnt quasi, wenn jemand dann auch in Haft kommt oder in Untersuchungshaft, wie das hier der Fall war, gibt es eine 6-monatige Frist, innerhalb derer die Staatsanwaltschaft den Fall zur Anklage bringen muss.
Warum gerade 6 Monate?
Das sieht die Strafprozessordnung so vor, weil natürlich Untersuchungshaft auch besondere Einschränkungen bedeutet oder eine besondere Härte für denjenigen, der dort sitzt. Und wir niemanden, sage ich mal, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Untersuchungshaft belassen können.
Weil der Beschuldigte oder der Untersuchungshäftling ja im Zweifel auch unschuldig sein könnte.
So ist das. Nicht? Das gilt dann in dem Stadium immer noch die Unschuldsvermutung und insofern natürlich auch die Verpflichtung für die Ermittlungsbehörden, zügig zu arbeiten und die Sache dann auch zum Abschluss zu bringen, dass es auch dann letztendlich vor Gericht kommt oder, wenn es sich eben anders herausstellt, dass derjenige dann auch möglichst schnell wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden muss.
In unserem Fall war es klar, dass es vor Gericht kommt. Hört sich nach sehr vielen Überstunden an, die Sie dort leisten mussten.
Ja, es war es war eine Ermittlungsgruppe bei der Polizei, aber bei der Staatsanwaltschaft war es ein Dezernent, der dieses Verfahren bearbeitet hat. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil man ja in der Regel als Staatsanwalt nicht nur einen Fall immer bearbeitet und dann den nächsten, sondern man hat ein Dezernat abzuarbeiten und man hat circa 80 Fälle im Monat, die möglicherweise neu hinzukommen. Und dann ist es schon eine besondere Herausforderung. Für solche Verfahren werden die Kollegen dann aber auch in der Regel freigestellt. Das heißt, die anderen Kollegen machen dann in der Zeit die Arbeit des Kollegen mit, damit dann auch so eine Sache zügig abgeschlossen werden kann. Das ist eben dieses Beschleunigungsgebot, das bei Haftsachen gilt.
Aber ist das auch so eine emotionale Komponente, manchmal bei Ihnen in der Staatsanwaltschaft zu wissen, wir müssen hier eine gute Anklage machen, weil wir einen Täter haben, der augenscheinlich schwere Verbrechen durchgeführt hat? Oder ist es Ihnen erstmal gleich, was das für eine Person ist, was er getan hat, sondern man muss erstmal nur gucken, was ist da, damit eben ein Gericht ein Urteil fällen kann?
Also wenn wir alle so sehr emotional wären, könnten wir wahrscheinlich unsere Arbeit bis zur Pensionierung nicht machen. Insofern hat man eine gewisse Professionalität und einen gewissen Abstand auch zu den Verfahren, die man bearbeitet. Es ist ja nun auch etwas anderes, ob ich diese Akten am Schreibtisch aufbereite oder ob ich tatsächlich einen Tatort in Augenschein nehmen muss und dort die Spuren abarbeiten muss.
Was Sie hin und wieder ja auch tun.
Das machen wir hin und wieder auch, gerade auch in Kapital. Bei Kapitaldelikten sind auch unsere Dezernentinnen und Dezernenten, die da in dem Bereich arbeiten, auch mit vor Ort. Und das ist natürlich auch etwas, was einen nicht kalt lässt. Das ist ganz klar. Wir haben auch ganz schreckliche Taten teilweise zu verhandeln gehabt, wenn es eben um Missbrauch oder Tötung von kleinen Kindern geht, wie wir es kürzlich auch hier vor Gericht hatten. Und das lässt natürlich diejenigen, die diesen Fall bearbeiten, nicht kalt. Aber man muss natürlich auch einen gewissen Abstand dann haben oder eine Sachlichkeit, um diese Arbeit dann auch machen zu können. Und das, denke ich, gelingt uns auch wenn es nicht immer leicht ist und diese Taten natürlich einen auch nicht kalt lassen.
Frau Söfka, Sie hatten gesagt, Sie haben diesen Fall persönlich nicht betreut. Trotzdem meine Frage auch an Britta. Es kommt dann zum Prozess. Dort sitzt der Angeklagte, dort sitzt die Staatsanwaltschaft, die ermittelt hat. Britta, was kannst du uns über den Mann, der den jungen Joey Carr erschossen hat, der Dutzende Discounter überfallen hat, der von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Was kannst du uns über diesen Mann sagen?
Also aus dem Prozess relativ wenig, weil er hat sich ja nicht eingelassen während des Prozesses, sondern dann letztendlich erst am letzten Verhandlungstag gesagt, dass er diese Taten alle nicht begangen hat und schon gar nicht dieses Tötungsdelikt in Hannover. Er behauptete dann, dass sämtliche Beweise und es gab ja jede Menge. Also es gab ballistische Beweise, es gab auch Fingerabdrücke, es gab seine DNA an den Tatorten. Wir erinnern uns, er sagte, er das nicht gewesen sein, die Polizei sämtliche Beweise gefälscht hätte. Und ansonsten hat er sich während des Prozesses null und gar nicht eingelassen. Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und wissen über Marek K., dass er kurz vorher, bevor er sich entschlossen hat, diese Überfälle in Deutschland zu begehen, Vater einer Tochter geworden war. Mitte 2013 war das, und dass er beruflich, ich sag mal, nicht so wirklich irgendwie was Festes gemacht hat. Er hatte mal an der polnischen Ostseeküste einen Irish Pub betrieben. Er hatte mal auf deutschen Baustellen gearbeitet, war auch sonst, hatte Handwerkerjobs in Polen gemacht. Und zuletzt hat er, wenn ich mich recht erinnere, günstige Waren aus China im Internet vertrieben. Alles offenbar nicht lukrativ genug, um Familie durchzubekommen, weil ansonsten hätte er sich wohl kaum entschlossen, diese Verbrechen in Deutschland zu begehen.
Frau Söfke, wenn Sie das hören, wenn Sie das ermittelt haben, auch wenn sich jemand nicht einlässt und wenn dann jemand auch noch sagt, ich habe das alles nicht gemacht, der Staat, die Polizei, die Justiz hat das alles gefälscht. Was macht man da als Staatsanwalt, der ja die Anklage erhebt?
Also erstmal ist es ja das gute Recht eines Angeklagten zu sagen, ich bin es nicht gewesen, oder auch zu schweigen. Das ist das Recht eines jeden Angeklagten. Der Angeklagte hat erstmal jedes Recht, dagegen anzugehen beziehungsweise zu bestreiten, zu sagen, ich bin das nicht gewesen. Das ist manipuliert, das ist nicht schön, sage ich jetzt mal, wenn diese Vorwürfe gekommen sind. Aber wir waren ja in diesem Falle ganz sicher, dass wir den richtigen hatten. Und dann kann er das sagen, aber das trifft uns ja dann in dem Sinne nicht persönlich.
Hätte es für den Täter durch eine Einlassung, durch ein Geständnis, vielleicht durch Reue eine Aussicht gegeben, ein Urteil, ein Strafmaß abzumindern?
Ein Geständnis kann sich natürlich strafmildernd bei der Verurteilung auswirken. Ich sage jetzt erstmal grundsätzlich, auch bei ziemlich erdrückender Beweislage, wenn man dann als Angeklagter vielleicht ganz am Anfang schon dazu kommt und die Taten, die einem vorgeworfen werden, einräumt, dann wird das natürlich strafmildernd berücksichtigt. In diesem Falle hätte man das sicherlich auch zu seinen Gunsten berücksichtigt. Auf der anderen Seite steht für einen Mord laut Gesetz eben, dass jemand dann zu lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft wird. Und auch, sage ich mal, wenn ein Geständnis strafmildernd zu berücksichtigen ist, ist es sozusagen in diesem Fall dann eher eine Formsache, weil da das allein hätte nicht, das allein hätte nicht dazu geführt, dass von der lebenslangen Strafe dann abgesehen worden wäre.
Ja, das ist natürlich so. Ne? Beim nachgewiesenen Mord gibt es eben nur diese Möglichkeit des Urteils.
Aber in anderen Fällen ist es natürlich durchaus möglicherweise lohnenswert, auch für Angeklagte, einem Geständnis eine Strafmilderung zu erreichen, möglicherweise auch langdauernde Verfahren damit abzukürzen. Auch sowas wird dann einem Angeklagten zugute gehalten. Und das kann manchmal auch dazu führen, dass eine Freiheitsstrafe, die im Raum stand, dann auch zur Bewährung zum Beispiel ausgesetzt wird durch das Gericht, weil der Angeklagte eben geständig war und auch vielleicht Reue gezeigt hat, ehrliche Reue, sage ich jetzt mal, auch sich bei möglichen Opfern entschuldigt hat. Das sind alles so Gründe, die dann dazu führen können, dass Strafen milder ausfallen, als sie vielleicht sonst ausgefallen wären.
Im Fall des Täters ist es natürlich so, dass eine Einlassung, eine Entschuldigung vielleicht auch bei denen gewirkt hätte, die unmittelbar von der Tat betroffen sind. Das ist zum einen natürlich die Angehörigen des getöteten Joey K. Britta, wie hast du die Familie erlebt?
Ja, die Familie war natürlich insbesondere die Mutter. Ich erinnere mich noch, sie hat ja auch als Zeugin ausgesagt und hat dann auch berichtet, dass der Junge, der Sohn, ihr so unheimlich fehlte und am letzten Tag dann auch nochmal sich direkt mit einem Wort an den Angeklagten gerichtet hat. Also das war schon wirklich traurig, das war schlimm, das war auch als Außenstehende, ich sag mal ergreifend, das mitzuerleben. Aber es gab eben auch nicht nur die Familie des Getöteten, sondern es gab unfassbar viele andere Opfer noch. Und da würde ich gerne auch mal drauf zu sprechen kommen. Er war verdächtig, an 55 Tatorten gewesen zu sein. Und an all diesen Tatorten gab es Kassiererinnen und er ist mit einer Schusswaffe dort gewesen. Und in nicht wenigen Fällen hat er den Kassiererinnen die Schusswaffe auch tatsächlich an den Kopf gehalten. Und diese Frauen, es waren tatsächlich, glaube ich, nur Frauen, wenn ich mich recht erinnere, die waren schon echt traumatisiert. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? Also wenn da jemand mit einer geladenen Schusswaffe vor einem steht, man hat ja, wie gesagt, 8-mal geschossen. Unter anderem hat er einer Kassiererin auch in den Fuß geschossen, die jetzt das Geld nicht sofort rausrücken wollte. Und dass diese Menschen dann sehr, sehr, sehr lange an diesen Erlebnissen zu knapsen haben, das ist, glaube ich, jedem klar, ne?
In diesem Zusammenhang haben wir den Chefarzt und Psychologen des Klinikum Warendorf, Professor Dr. Marc Ziegenbein, einmal gefragt, welche Auswirkungen Gewalterfahrung auf Betroffene haben und wie Betroffene von Gewalt unter diesen Taten leiden.
Diese Situationen können leider natürlich tatsächlich dazu führen, dass sich auch eine krankheitswertige Symptomatik ausprägt. Also zuerst ist es ja etwas, wo ich maximale Angst verspüre, wo ich vielleicht aber danach auch für einen kurzen Moment eigentlich der ganze Körper betäubt ist, fast als hätte ich eine Narkose bekommen. Ich bin überhaupt nicht mehr für mich in der Lage, Gefühle zu spüren. Die meisten, die so eine Krisensituation erleben, haben dann eine Zeit lang danach noch so einen Nachhall dieser Symptome. Glücklicherweise verschwindet das sehr häufig. Ich glaube, vielleicht kann man sich da ganz gut reinfühlen, wenn man mal sowas erlebt hat, so eine kurznahe Unfallsituation, dass man dann ja auch über eine Zeit lang immer wieder erschreckt, wenn im Verkehr sowas Gleiches auftritt. Also dass man so merkt, irgendwo trage ich eine Erfahrung mit mir. Schwierig wird es, wenn, wie in diesem geschilderten Fall, es natürlich etwas ist, wo ein Mensch zu Tode gekommen ist. Ich wurde nicht nur Zeuge der Situation, ich war Teil, ich war auch mit bedroht, hätte mir ja unter Umständen auch selber widerfahren können. Das heißt, ich habe eine Situation, die bei jedem Menschen, genauso wie wir beide hier jetzt sitzen, auch durchaus so etwas auslösen könnte. Das ist zum Beispiel ein Kernkriterium, dass es auch zu einer Manifestation einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung kommen kann. Also es muss eine Situation sein, die eigentlich bei jedem Menschen etwas Krankheitswertiges auslösen kann. Das kann eigene Betroffenheit sein, das kann auch sowas wie Folter sein, das kann ein Naturereignis sein oder eben dieses Direkte, was hier geschildert ist. Oft entwickeln sich bei den Menschen danach erstmal diffuse körperliche Symptome, sowas wie so eine Mattigkeit, oft auch Kopfschmerzen. Es lässt sich alles gar nicht so richtig zuordnen. Meistens dauern die so mehrere Wochen. Viele berichten dann aber auch darüber, dass sie immer wieder diese Situation unter Umständen im Traum erleben oder wenn da irgendein Geräusch in dem Moment gewesen ist. Wenn das im Hintergrund plötzlich irgendwo im Alltag auftritt, dann ist das wie so ein Fernseher, den ich wieder anknipse. Dann läuft der Film automatisch tatsächlich wieder ab. Man nennt das dann so wie in so einem Hyperarousal sich befinden, also der ganze Körper dreht wieder hoch. Manche Betroffenen sagen sogar, ich kann das Gleiche riechen, was ich in dem Moment hatte. Ich schmecke Dinge, wie ich sie tatsächlich erlebt habe. Und dann erreiche ich natürlich eine Krankheitswertigkeit, wo es dann darum geht, auch den Betroffenen eine therapeutische Option zur Verfügung zu stellen, damit es nicht etwas ist, was die ein Leben lang mit sich rumtragen. Weil die Gefahr ist immer, dass ich dann im Verstand, im zentralen Nervensystem, fast wie so breite Straßen oder Autobahnen der Angst ausprägen. Und ich muss wieder hinkommen, dass das wieder so ein Wirrwarr von kleinen Straßen wird und nicht immer zum Beispiel ein spezifisches Geräusch sofort auslöst, dass ich mich nur in eine Richtung bewege.
Um es ganz konkret zu sagen, Menschen, die sowas erfahren haben, sollten also wirklich Hilfe bekommen und auch Hilfe suchen. Und an Menschen, die außenstehend sind, wir reden hier nicht von einer Kleinigkeit, sondern wir reden hier wirklich von traumatischen Erlebnissen, von schwerwiegenden Belastungen, die wirklich, wirklich für denjenigen schlimm sind.
Das ist eine schlimme Erkrankung, die, wenn sie Krankheitswert erreicht hat und nicht angemessen behandelt wird, auch durchaus im Drittel der Fälle zu einer Chronifizierung führen kann. die die Menschen dann lebenlang mitnehmen oder sich dann irgendwann das Ganze ablöst, dann kommen Depressionen dazu, dann kommen Angststörungen dazu und insofern wäre eine frühe Intervention sinnvoll. Oft ist es auch hilfreich, wenn es danach überhaupt Gespräche mit Freunden, mit Angehörigen gibt, wenn es Verständnis dafür gibt. Nur irgendwann muss ein System natürlich auch verstehen, ich habe hier jemanden, der hat jetzt schon 4-5 Monate diffuse Kopfschmerzen, der kann sich schlechter konzentrieren, der zieht sich immer mehr zurück, dann ist eben doch Hilfe darüber hinaus geboten und die sollte dann eben auch zeitnah erfolgen.
Britta, wir haben gehört, wie Dr. Ziegenbein beschreibt, wie Opfer von Gewalt darunter leiden. In diesem Fall sind es Kassiererinnen, Anwesende, die diese Überfälle miterlebt haben. Also vor allen Dingen natürlich auch die Familie des Getöteten. Du hattest gesagt, dass der Täter sich eigentlich zu keiner Zeit eingelassen hat. Auch hier hat er keine Zeichen der Reue gezeigt.
Nein, das war so. Und ich kann vielleicht nochmal ausführen, eine der betroffenen Kassiererinnen hat im Gericht berichtet, dass sie jetzt zwar wieder arbeitet nach längerer Krankschreibung und psychologischer Betreuung. Sie sitzt zwar wieder an der Kasse, aber jedes Mal, wenn sie einen Kunden hört, der einen osteuropäischen Akzent spricht, dann wird sie unweigerlich an diese Tat erinnert. Eine andere Kassiererin konnte nach langer, langer Zeit der Krankschreibung ihren Beruf gar nicht mehr ausüben, weil sie einfach diese Situation an der Kasse nicht mehr ertragen.
Und natürlich haben wir die Eltern, die Mutter, die ihr Kind verloren hat. Bis zum Lebensende wird das ein einschneidendes Erlebnis sein. In dem Zusammenhang, Frau Söfka, einmal die Frage an eine Staatsanwältin. Wir haben eigentlich jemanden, der das Richtige tun wollte. Wir haben einen jungen Mann gesehen, der gesehen hat, da passiert was, da wird jemand bedroht, da ist jemand in Gefahr. Ich greife ein. Ein hohes Maß an Zivilcourage, das dieser junge Mann mit seinem Leben bezahlt hat. Jetzt vielleicht eine Frage, von der ich nicht weiß, wie Sie sie beantworten werden. Muss man sich einmischen oder hätte Joey Carr, ohne ihn in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf zu machen, sich raushalten müssen, hätte er leben können?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man nicht weiß, wie Joey Carr in dem Moment die Situation wahrgenommen hat. Ob er das alles so realisiert hat, dass der Täter da mit einer Waffe stand. Ist er davon ausgegangen, dass es eine scharfe Waffe war oder eher, wie es ja häufig ist, dass mit Schreckschusspistole oder mit einer Spielzeugpistole Kassiererinnen bedroht werden oder ähnliches. Nicht? Also da kann ich schlecht in den Kopf gucken von jemandem, der plötzlich Zeuge eines solchen Geschehens wird. Einige laufen vielleicht weg, andere reagieren in dem Moment intuitiv und versuchen, der Kassiererin zu Hilfe zu kommen. Das kann man gar nicht bewerten, ob das ein richtiges oder falsches Verhalten ist. Er hat versucht, das Richtige zu tun, denke ich, und hat dafür tragischerweise mit seinem Leben bezahlt.
Joey Carr ist nicht der Einzige, der Zivilcourage mit seinem Leben bezahlt. Das passiert immer wieder, dass Menschen mutig in eine Situation gehen, eingreifen wollen, Schwächere beschützen wollen und ja, dann selber Opfer werden bis hin zum Tod. Frau Söfka, was raten Sie Menschen, die so eine Art Situation beobachten? Was kann man tun?
Wenn ich irgendwo sehe, da werden Straftaten begangen und ich tue gar nichts oder ich wende mich ab, das sollte man auch nicht machen. Aber auf jeden Fall hat jeder natürlich immer heutzutage ein Handy bei sich und ist in der Lage, einen Notruf abzusetzen. Das ist erstmal etwas, was einen selber nicht in Gefahr bringt, selbst Opfer dann einer Straftat zu werden. Und da ist sicherlich auch so eine gewisse Grenze. Niemand ist gezwungen, so einzuschreiten, wie es jetzt in diesem Falle passiert ist und sein eigenes Leben in Gefahr bringen oder seine körperliche Unversehrtheit. Wenn dort mit Messern oder anderen Gegenständen Leute traktiert werden, dann würde ich mich ja möglicherweise selber in Lebensgefahr bringen, wenn ich da eingreife. Das fordert niemand, auch nicht der Staat oder das Gesetz. Aber man kann das tun, was möglich ist, eben Hilfe rufen, Hilfe holen.
Joey Carr konnte wahrscheinlich in diesem Augenblick nicht absehen, dass er wenig später sein Leben verlieren wird. Er hat wahrscheinlich impulsiv das Richtige versucht zu tun, nämlich einen Menschen vor einem anderen zu schützen. Am Ende eines Prozesses gab es dennoch ein Urteil, das uns wahrscheinlich, Britta, wenig überraschen wird.
Genau, also das Urteil lautete auf lebenslange Haft wegen Mordes. Und zwar hat die Schwurgerichtskammer zwei Mordmerkmale festgestellt. Einmal aus Habgier, und einmal zur Ermöglichung einer anderen Straftat. Und zudem hat die Schwurgerichtskammer noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Marek K. hat also nicht die Chance, nach 15 Jahren einen Antrag auf Aussetzung der Strafe zur Bewährung zu stellen. Aber dazu kann uns sicher Frau Söfker als Expertin noch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, was bedeutet so ein Urteil für einen Täter?
Wie Frau Mahls das eben schon richtig gesagt hat, er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das ist ein Kriterium, wenn man sagt, dass die Tat oder die Tat, die hier begangen wurde, besonders schwer wiegt im Verhältnis zu anderen Morden, die üblicherweise, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die begangen worden sind. Wenn also diese Tat und auch die Täterpersönlichkeit so besonders herausfallen im Vergleich zu anderen Taten, die begangen werden. Und hier hat die Schwurgerichtskammer das bejaht, weil der Verurteilte einmal diesen Mord natürlich an Joey K. begangen hatte, aber auch danach noch weitere Straftaten begangen hat. Er hat weitere Raubüberfälle begangen. Er hat auch bei den weiteren Taten, die auch danach waren, zum Teil noch die Schusswaffe eingesetzt. Und da hat das Schwurgericht dann gesagt, diese Gesamtschau, dieses Vortatverhalten, die Tat an sich, der Mord und dieses Verhalten danach, das wiegt so schwer im Vergleich zu anderen Straftaten, dass es unangemessen erscheinen würde, wenn er die Möglichkeit hätte, schon nach 15 Jahren eine Strafaussetzung zur Bewährung möglicherweise zu bekommen. Und deshalb ist ihm diese Möglichkeit mit Feststellung der Schuldschwere genommen worden.
Und das bedeutet, wie lange wird der Täter dann im Gefängnis verbringen müssen?
Also ich habe da bei uns einmal nachgeschaut. Ich gehe davon aus, dass er nicht vor Juni 2045 die Möglichkeit hat, aus der Haft entlassen zu werden. Das heißt, er wird circa 30 Jahre mindestens für diese Taten, wegen derer er verurteilt wurde, in Haft bleiben müssen.
Und das bedeutet natürlich, dass der Täter nicht nur das Leben eines jungen Menschen genommen hat und diese Familie zerrissen hat, sondern Britta, du hattest das gesagt, der Täter Marek K. ist selber erst kurz vor Beginn seiner Strafserie Vater geworden. Das heißt, auch in Polen sitzt eine Familie, eine Frau und ein Kind, die auch ohne Vater aufwachsen werden, weil der Täter Marek K. 30 Jahre in deutschen Gefängnissen sitzt. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, auch in Deutschland. Britta, was bleibt für dich von diesem Fall? Ein junger Mensch, der Zivilcourage zeigen will und ermordet wird. Ein Täter, der keine Einsicht zeigt. Was ist deine Meinung zu diesem Fall als Kriminaljournalistin?
Also in diese Richtung würde auch so mein Fazit gehen. Ne? Also ein Fall, in dem es unfassbar viele Opfer, finde ich, gibt. Also zum einen die Familie von Joey K., aber eben auch die Kassiererinnen, die da bedroht worden sind und ganz schwer an den Erlebnissen zu tragen hatten. Aber tatsächlich auch in Polen die Lebensgefährtin und dann eben dieses kleine Mädchen, das da 2013 geboren wurde, ist für mich genauso Opfer, weil es einfach ohne Vater aufwachsen muss. Ne? Also ich habe selten einen Fall gehabt, wo es wirklich so viele Opfer gab, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, bis auf die Tatsache, dass sie Marek K. irgendwann mal begegnet sind.
Ja, ein Verbrechen, eine Tat, ein Fall, der wieder einmal zeigt, wie zufällig ein Verbrechen jemanden treffen kann. Frau Söfker, vielen Dank, dass Sie uns ein paar Einblicke in die Arbeit der Staatsanwaltschaft in diesem Fall gegeben haben. Liebe Britta, danke, dass du uns den Fall des Supermarktmörders Marek K. mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Das war unsere aktuelle Folge Mord im Supermarkt, der Fall Marek K. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass es hier ein Opfer gegeben hat, Joey K., der unglaublich viel Zivilcourage gezeigt hat und der selber zum Opfer geworden ist und Opfern und Betroffenen von Gewalt hat unser Mitgefühl zu gelten. Es gibt sehr viele Institutionen, die sich um die Belange von Opfern kümmern, wie beispielsweise der Weiße Ring. Und auch hier ist wieder die Aufforderung, wenn man Zeuge eines Verbrechens wird, einer Ungerechtigkeit, einer Tat, niemand muss sich asoziales Verhalten gefallen lassen. Niemand muss aber so ein hohes Risiko eingehen, dass man am Ende selber zum Opfer wird oder sogar schwer verletzt oder sogar getötet wird. Jeder kann mit einem Handy einen Notruf absetzen. Das ist vielleicht das Mindeste, was man tun kann. Niemand sollte wegschauen. Das war unser aktueller Fall. Wenn Sie Feedback dazu haben, freuen wir uns, wenn Sie uns eine Nachricht schreiben über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse oder per Mail unter truecrime@neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie freundlich.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Düjet. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.